muss diesen Dreiklang Kunde-Unternehmen Bank. Das muss eine durchgängige Kette sein, die miteinander abgestimmte Daten einfach vorhalten, damit genau dieser Prozess so seamless sein kann und sollte, wie es ja Schnelligkeit und Digitalisierung eigentlich auch verlangt.
Wenn dann der digitale Euro kommt, wird es wirklich ein Riesenprojekt werden für alle. In dem Fall sollten Banken sich zum einen eben, wie gerade gesagt, in die Gremienarbeit involvieren. Sie sollten mit dem Verband sprechen, mit der EZB sprechen. Zum anderen ist es aktuell auch, sich wirklich bewusst machen, was bedeutet der digitale Euro auch für mich in meiner Strategie.
Radikal Digital, der MSG-Podcast.
Wir sind bereit und von daher können wir mit der neuen Folge Radikal Digital starten. Zahlungsverkehr der Zukunft, wie digitale Lösungen Sicherheit neu definieren und um einen kleinen Kontext mal zu geben. Durch Digitalisierung wird der Zahlungsverkehr logischerweise komplexer. Wir erhoffen uns natürlich auch Vereinfachung und die Herausforderungen, die damit einhergehen, sind natürlich, wie schafft man dann auch das entsprechende Maß an Vertrauen und Sicherheit in diesem digitalen Umfeld. Früher war es recht einfach, du legst eine Mark hin oder einen Euro hin und dann weißt du, das ist der Zahlungsverkehr, jetzt ist das was anderes und deshalb geht es natürlich viel darum, wie kann ich Betrugsprävention auch in diesem Kontext betreiben, wie gehen wir mit Haftungsfragen um und wie schafft man eben diesen Wunsch nach mehr Transparenz und Sicherheit auch dann in den Fokus zu nehmen. Und für euch hier bei MSG ist das jetzt kein neues Thema, aber hochaktuell ist es trotzdem für Banken, für Unternehmen, für alle möglichen Personen. Und deshalb ist es cool, dass wir das Thema auch heute als Schwerpunkt für diesen Podcast genommen haben. Und ich freue mich, dass Jan Haas, dass du da bist im Podcast und Henrik Büttgen. Und ich habe mir überlegt, vielleicht könnt ihr zwei Sätze einfach mal ganz kurz sagen zu eurem Background, was ihr macht. Weil, wie gesagt, ihr habt auch schon einen langen Track Record in diesem ganzen Banking- und Zahlungsthema.
Ja, Henrik Büttgen. Ich bin jetzt seit knapp anderthalb Jahren bei der MSG, bin Principal Business Consultant hier im Bereich Payments. Ich selber bin aber schon seit knapp 25 Jahren im Zahlungsverkehr unterwegs und habe doch einige Facetten mitgenommen, sowohl von der Produktseite her wie auch von der Beratungsseite her. Kenne daher auch so ein bisschen die Needs und die Painpoints, die sowohl auf Kunden- wie auch auf Herstellerseite herrschen. Und ich denke, das können wir heute mal ein bisschen in die Diskussion einbringen und freue mich auf jeden Fall auf eine gute und lebhafte Diskussion.
Freue ich mich auch, genau. Jan, mach du doch mal weiter.
Sehr gerne. Genau, Jan Haas mein Name. Ich bin seit knapp 6 Jahren bei der MSG. Bin auch im Payments-Team, wie der Henrik auch, klassisch hauptsächlich in klassischen Zahlungsverkehrsprojekten bei unseren Kunden, hauptsächlich bei Banken. Und kenne daher sehr gut, was die aktuellen Hürden auch im Zahlungsverkehr generell sind. Neben den klassischen Projekten kümmere ich mich bei uns auch um das Thema digitales Geld, wo wir uns dann auch mit dem Team gemeinsam hauptsächlich um die Themen rund um digitale Euro, Stablecoins, Wholesale CBDC und alle neuen Innovationen, die da mit sich kommen. Genau, und versuchen da unsere Kunden dann auch bestmöglich zu beraten und lernen da auch tatsächlich jeden Tag relativ viel dazu.
Ja, also direkt da in Anknüpfung an das, was du jetzt gerade gesagt hast, Jan, um nochmal das Feld aufzumachen. In Deutschland ist man ja das eigentlich gewohnt, dass Bargeld das eigentlich wahre Geld ist. Und wir haben da viel Vertrauen in der Vergangenheit entgegengebracht. Ich glaube, es verändert sich aber trotzdem sehr, sehr viel auch im Zuge der Digitalisierung logischerweise. Wir wollen das heute mal so ein bisschen tiefer besprechen. Du hast gerade so ein paar Trends schon angesprochen, aber ich würde vielleicht sagen, um das Bild nochmal aufzumachen, Henrik, vielleicht kannst du nochmal so einen kleinen Start mal machen in das Feld. Was hat sich denn aus deiner Sicht so gerade, was den Zahlungsverkehr angeht und im Zuge natürlich der Digitalisierung in den letzten Jahren hier so maßgeblich verändert?
In den letzten Jahren stand eigentlich im Vordergrund höher, schneller, weiter. Das Ganze aber vor dem Hintergrund der Sicherheit. Das Thema Instant Payment, also Echtzeitzahlung, Ausführung einer Zahlung innerhalb von 10 Sekunden, ist das Geld auf der Empfängerseite verfügbar. Das sind Sachen, die hätten wir uns vor, ich sag mal, 10, 15 Jahren nicht vorstellen können, dass das möglich ist. Des Weiteren, der Nachfolger der eigentlichen des Einzugs, also Request to Pay als Alternative, dass der Rechnungssteller eine Zahlungsanfrage an den Kunden schickt und nicht der Kunde selber aktiv werden muss, sondern quasi aufgefordert wird, eine Zahlung zu bestätigen, nimmt der Bank oder dem Auftraggeber die Verpflichtung, auf den Geldeingang zu warten und gibt ihm die Möglichkeit zu sagen, ich ziehe das Geld bei dir ein. Ja, worauf wir gleich, glaube ich, noch etwas tiefer eingehen, das digitale Zentralbankgeld und also der digitale Euro zum Beispiel. Aber auch Themen wie Embedded oder Invisible Payments, also eingebettete Zahlungen, die man so gar nicht mitbekommt, wenn wir einfach an E-Scooter oder sowas denken, den man sich ausleiht, da hält man heute einfach nur noch das Handy ran und dann kann man mit dem Ding fahren und weiß am Ende, wenn ich es abgestellt habe, wird dann entsprechend abgerechnet über mein Apple Pay oder was auch immer. Und des Weiteren aber auch, weil mit dem Thema schneller auch das Thema sicherer einhergehen sollte, kommt die künstliche Intelligenz an vielen, vielen Stellen zum Einsatz, auch im Rahmen der Betrugsprävention. Da ist im Moment, glaube ich, der Markt sehr, sehr in Bewegung und da sind sehr viele Trends zu sehen, da auch die Cyberkriminalität mit solchen schnellen Abläufen auch der Tor und Tür geöffnet ist teilweise. Und das Thema Nachhaltigkeit, Sustainable Finance ist auch noch ein Thema, was mit Sicherheit aktuell auch noch bei der jüngeren Generation recht groß geschrieben wird. Also umweltfreundliche Zahlungsprozesse, CO2-neutrale Zahlverfahren etc.
Ja.
Das wären jetzt so die gröbsten Trends. Man kann eigentlich nicht mehr von Trends sprechen, weil das meiste eigentlich schon in der Umsetzung ist.
Jan, willst du vielleicht mal direkt ergänzen? Ich meine, vielleicht auch aus dem Blick raus, das sind die Trends, aber wir digitalisieren ja nicht um der Digitalisierungswillen. Du hast den Nutzen jetzt auch schon angesprochen, aber trotzdem vieles ist nicht nur durch den jetzt digitalen Nutzen auch getrieben, sondern auch daher, dass wir eine gewisse Regulatorik haben, die auch diese ganzen Entwicklungen vorgibt und auch maßgeblich prägt. Aber vielleicht erstmal Frage, willst du noch ein paar Trends ergänzen? Ansonsten würde mich tatsächlich auch diese Frage nach den Treibern der Digitalisierung im Zahlungsverkehr nochmal interessieren.
Klar, sehr gerne. Also ich denke, Henrik hat da auch das meiste schon erwähnt. Also ich denke, ein sehr wichtiger Aspektpunkt ist tatsächlich der Zahlungsverkehr, der ist mittlerweile breiter. Es sind nicht nur Banken, die sich natürlich um den Zahlungsverkehr beschäftigen. Wir haben ganz viele neue Player, die in den Markt reinkommen. Das heißt Fintech, das heißt Payment Service Provider, also Zahlungsdienstleister. Wir haben Apple Pay, Google Pay, jedes Tech-Unternehmen steigt irgendwie in den Zahlungsverkehr ein, weil natürlich auch sehr viel Daten da natürlich liegen. Und zusätzlich ist eben dieses 24/7, das hört sich immer für jemand, der nicht so wie wir Nerds im Zahlungsverkehr unterwegs sind, hört sich das so an, über WhatsApp und was auch immer kann ich jederzeit alles instant erreichen und der Zahlungsverkehr funktioniert bei uns nicht so. Nee, es funktioniert in gewissen Maßen, aber viele Dinge sind einfach ein bisschen hinten dran. Und zum Thema Regulatorik, es ist immer die Frage, wie viel ist die Regulatorik eine Antwort auf die Entwicklungen, die aktuell am Markt passieren? Also dadurch, dass man natürlich sieht, die Wirtschaft entwickelt sich weiter, die Industrien entwickelt sich weiter. Das heißt, wir brauchen 24/7 Instant-Zahlungen, worauf die Regulierung natürlich reagiert und entsprechend dann auch Regulierung auf den Markt bringt. Gleichzeitig ist es aber vor allem bei uns in Europa natürlich auch oft, dass die Regulatorik erst ein tatsächlicher Innovationstreiber ist, weil wir fühlen uns irgendwie in Europa und auch in Deutschland immer erst sicher, wenn wir einen gegebenen Rahmen haben und sind wie andere Länder vielleicht nicht so experimentierfreudig. Und da kommen einfach viele Regulatoriken dazu. Henrik hat schon erwähnt, das Thema Instant Payment, was dieses Jahr zumindest mal ab Anfang des Jahres schon Pflicht ist, es zu gleichen Preisen anzubieten als mit einer klassischen SEPA-Überweisung und eben dann auch bis Ende des Jahres verpflichtend wird.
Zusätzlich da noch zu sagen muss, dass das Grundwerk oder das Regelwerk zu Instant Payment schon seit 2017 existiert. Und das stützt die Aussage vom Jan gerade, dass wir brauchen, dass es regulatorisch verpflichtet wird. Zumindest in Europa habe ich zumindest und im Speziellen auch in Deutschland habe ich das Gefühl, wenn es keinen Druck gibt, machen wir es nicht. Mhm. So, und da sind jetzt 8 Jahre dazwischen.
Ja, vollkommen richtig. Und das merkt man ja, also die Trends, die gibt es schon lange, nur es ist noch kein Druck da.
Genau.
Ähnliches passiert, wir hatten damals die PSD2, jetzt kommt die PSD3 und die PSR, einfach das Schnittstellen, der Markt wird geöffnet, es öffnet standardisiert die Grenzen der Banken in verschiedene Richtungen, dass auch andere Drittanbieter entsprechend Leistungen anbieten können, da kommt mehr Sicherheit rein. Das Gleiche passiert mit einer FIDA, Gegebenenfalls dann auch in der Versicherungsbranche. Also man merkt, es passiert da einfach relativ viel. Zusätzlich kommen dann eben auch Entwicklungen wie ein digitaler Euro. Das sind wieder ganz neue Zahlungssysteme, die wir da dann nutzen werden, was auch wieder ein Umdenken mit sich bringt.
Ich denke, wir sind an dem Punkt, wo man eigentlich merkt, ja, es kommt durch gerade Regulatorik auch jetzt zusätzlich diese Dynamik rein, die man vielleicht auch vorher sich schon zum Teil auch irgendwie erhofft hätte, gerade wenn es um die Umsetzung auch geht und das Ausrollen von solchen digitalen Zahlmethoden und Verfahren. Ein großer Punkt, und das habt ihr im Intro, glaube ich, jetzt hier gerade schon kurz angerissen, Hendrik, ist Verification of Payee, also wirklich, wie schafft man es eben, Sicherheit und Vertrauen herzustellen bei digitalen Überweisungen. Und da ist der Druck jetzt, beziehungsweise dann ist man auch an einem Punkt, wo man eigentlich jetzt bald oder jetzt schon ziemlich stark in die Umsetzung kommt. Das ist ein Thema, das betrifft eben sehr, sehr viele, natürlich Banken, aber natürlich auch andere Akteure. Und deshalb wollte ich da einfach mal einsteigen. Vielleicht erstmal nochmal mit dem Thema Betrugslage. Vielleicht kannst du nochmal sagen, wie hat sich das verändert? Weil das ja auch ein maßgeblicher Faktor ist, warum wir gerade sagen, dass auch gerade Verification of Payee so entscheidend wichtig ist.
Ja, die Betrugsversuche, ich muss jetzt hier mal die Zahlen einfach ein bisschen ablesen, haben sich von 2022 von 2,65 Betrugsfällen pro 100.000 Transaktionen bis 24 auf 5,75 schon mehr als verdoppelt. Und der Ausblick für die nächsten 3 Jahre ist, dass wir in 2027 von 16 Betrugsfällen pro 100.000 Transaktionen ausgehen. Mhm. Das sagt ganz klar, da kommt noch einiges auf uns zu, da müssen wir uns entsprechend schützen. Und wie gesagt, im E-Commerce alleine liegen die Schäden in 22 bei 40 Milliarden und die verdreifachen sich bis 2027 gemäß Prognose auf über 120 Milliarden Euro. Mhm. Und das nur im E-Commerce. Ja. Und das sind natürlich Themen, da muss man zum Beispiel mit der PSD2 ist da der erste Versuch gemacht worden über die starke Kundenauthentifizierung, dass man einfach versucht, Hürden einzubauen, um den Zugang zur Zahlung schwierig zu machen oder zu versichern, dass derjenige, der die Zahlung ausführt, auch derjenige ist, der das Konto besitzt.
Ja.
Das war der erste Schritt. Wie gesagt, KI wird da auch in Zukunft entsprechend unterstützen. Das sind alles Themen, die jetzt gerade kommen. Und das Thema Instant macht das aus meiner Sicht noch deutlich schwieriger, weil eine Instant-Zahlung, hatte ich ja zum Anfang schon gesagt, die muss innerhalb von 10 Sekunden beim Kunden sein und er muss darüber verfügen können. Das heißt, ich kann sie nicht zurückholen. Sie sind endgültig. Ja, nach den 10 Sekunden ist das Geld weg. Und umso wichtiger ist es, im Vorfeld genau diese Sicherheitsaspekte abzuprüfen, ob das denn zusammenpasst. Mhm. Und da sind wir dann genau bei dem Thema Verification of Payee.
Ja.
Wenn ich da weiter ausholen darf.
Ja, also nur bevor du gleich weitermachst, also nur was ich mir gerade gedacht habe, ist bei den Zahlen, was die Betrugsfälle pro 100.000 Transaktionen angeht, ich hätte tatsächlich sogar gedacht, das könnte sogar noch höher sein mit Blick auf die Zukunft. Weil wenn wir da über KI und Bots und Agents und so weiter sprechen, dann ist vielleicht sogar davon auszugehen, dass das nochmal deutlich zunehmen wird. Und umso wichtiger auch KI auf der anderen Seite zu verwenden.
Ja.
Ich glaube, vielleicht ein Satz dazu. Ich glaube, das Ausmaß ist da auch noch gar nicht ganz so bewusst wie durch Deepfake, durch die ganzen KI-Lösungen, was einfach von Kriminellen benutzt wird, was das für ein Ausmaß tatsächlich da hat, weil das sind einfach ganz neue Systeme, mit denen wir da zu tun haben.
Ja. Aber jetzt würde ich sagen, mach direkt da mal weiter, Hendrik, weil dann versteht man vielleicht auch tatsächlich, warum es denn so wichtig ist, genau an der Stelle ein System vorzuschalten, das dem Ganzen irgendwie präventiv
dagegen. Wie gesagt, das Thema Instant Payment, was jetzt zum Oktober in der aktiven Umsetzung umgesetzt werden muss, da geht man zum Beispiel, wenn wir nochmal auf die Betrugszahlen zurückgehen wollen, davon aus, dass sich das mehr als verdoppelt durch die Einführung von Instant Payments. Man geht von 110% aus. Aber was bedeutet das? Wie kann man der Sache sich widersetzen, beziehungsweise was kann man dagegen tun? Verification of Payee ist eigentlich, ich nenne es immer alter Wein in neuen Schläuchen. Es gab schon mal die Kontonummern, den Kontonummern-Namensabgleich, bevor es SEPA gab, war es nicht möglich, eine Überweisung auszuführen, ohne dass man die Kombination aus Kontonummer und Name richtig auf dem Überweisungsträger eingetragen hat. Heutzutage ist es ja alles etwas einfacher. Wir haben kaum noch rein Überweisungen auf Überweisungsträgern. Heute gibt es dafür dann die Verification of Payee. Das ist ein Prozess, der eigentlichen Zahlungsauslösung vorgeschaltet ist, in dem einfach das vom Kunden eingegebene Datum, also der Name und die IBAN, mit dem auf der Empfängerseite vorliegenden Kombination aus IBAN und Empfängername verglichen wird. Dieser Vergleich hat dann das Ergebnis rot, grün, gelb oder grau. Also rot bedeutet, okay, Name und IBAN passen nicht zusammen. Wenn wir grün haben, dann passen die beiden zusammen. Dann heißt das, der Name passt zur IBAN. Und bei gelb gibt es eine leichte Abweichung im Namen, die dann entsprechend wieder korrigiert werden kann auf Seiten des Auslösenden oder des Zahlungsauslösers. Wie gesagt, diese Prüfung und das Ergebnis sind das eine. Es muss dann auch wieder zurück zum, ich sag mal, Auftraggeber. Das heißt, du bist es mit deinem Mobile-App oder was auch immer und willst, wie gesagt, eine Zahlung auf den Weg bringen. Und du bekommst dann, wie gesagt, eine Gelb- oder Rot-Meldung zurück. Ich glaube, das wird dich sehr verunsichern und du sagst, okay, scheinbar ist hier was nicht in Ordnung. Und das führt natürlich dazu, dass du das nochmal prüfst, was du da eingegeben hast. Sprich, passen denn Name und IBAN wirklich zusammen? Und damit will man, wie gesagt, die Sicherheit erhöhen und den Schutz vor Betrug nach vorne stellen. Wie gesagt, heute stand in der Süddeutschen Zeitung das Beispiel eines Ehepaars, das in Spanien eine Immobilie gekauft hat. Da wurde dann da über Spoofing entsprechend die IBAN ausgetauscht, die 250.000 Euro per Instant überwiesen. Das Geld ist weg. Mhm. So, und da gab es halt diese vorgeschaltete Prüfung nicht. Es ist aus, man war in bestem Wissen, als man diese Überweisung ausgeführt hat, und man hatte halt keine Möglichkeit zu sagen oder zu sehen, dass da Betrug stattgefunden hat. Und genau damit, dahin wollen wir, dass im Vorfeld diese Prüfung stattfindet. Am Ende des Tages muss der Ausführende dann doch selber entscheiden, ob er es jetzt ausführt oder nicht. Aber es gibt ihm zumindest mal die Richtschnur zu sagen, okay, ich glaube, ich sollte nochmal darüber nachdenken, ob ich das wirklich dahin überweise oder mal den Empfänger kontaktieren, ob da im Namen irgendwas falsch ist, etc.
Ja, jetzt habe ich im Vorgespräch so flapsig gesagt, es ist doch, klingt nach einem ganz einfachen Matching, ja, also technisch kann ich mir vorstellen, scheint das doch gar nicht so schwierig zu sein. Du hast hier die eine Seite, die andere Seite, es wird über KI abgeglichen, brauchst gar keinen Menschen mehr dazwischen und dann rot, grün oder orange und fertig ist das Ganze. Aber dann hast du gesagt, jetzt erkläre ich euch mal, warum das dann doch ein bisschen länger dauert und doch komplexer ist, als man meint, ja.
Ja, genau. Also es war ganz zu Beginn der regulatorischen Initiative so, dass nicht vorgeschrieben war, wie diese Prüfung denn stattzufinden hat. Und dass es kein Regel- oder Rahmenwerk für diese Prüfung gab. Das hat dann das EPC, das European Payment Council, zurückgenommen und hat eine klare Basis geschaffen, wie so eine Prüfung abzuhalten ist, wie ein Empfänger zu adressieren ist, etc., damit die gleiche Prüfung auch das gleiche Ergebnis hat, damit eine gewisse Interoperabilität überhaupt hergestellt werden kann. Weil das ist im Moment, das war ganz zu Anfang, oder ist im Moment auch noch aufgrund der unterschiedlichen Herangehensweisen in Europa noch immer noch ein Problem, dass nicht immer das gleiche Ergebnis für die gleiche Prüfung herauskommt. Ja, man kann unterschiedliche Einstellungen in der Schärfe der Prüfung vornehmen etc. Aber die Probleme liegen eigentlich in den Schreibweisen, zum Beispiel Müller mit UE oder mit Ü. Solche Sachen müssen aufgefangen werden. Sag mal, wenn wir in den Ostblock so ein bisschen gehen, da kommen gewisse Schriftzeichen dazu, die interpretiert werden müssen oder irgendwelche Häkchen, die oben über dem C oder unten an einem C dranhängen. Das sind alles Themen, die müssen von diesem Service dann auch abgefangen werden. Tippfehler müssen abgefangen werden, phonetische Gleichheiten. All das muss entsprechend, wie gesagt, auch unter Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung, dass man auch nicht zu viele Daten verwendet und die Daten entsprechend auch sauber vorhält für diese Prüfung. Alle diese Themen machen das Verification of PE doch zu einem echt komplexen Thema. Das Ganze muss natürlich zusätzlich noch in Echtzeit passieren. Diese Prüfung darf nicht mehr als 5 Sekunden dauern. Und wenn man sich mal vorstellt, dass zum Beispiel ein Firmenkunde eine größere Überweisung in Form einer Sammelüberweisung auslöst mit 100.000 Einzelprüfungen, dann wird jeder einzelne Datensatz in diesem Sammler wird geprüft und entsprechend müssen die Systeme skalierbar sein, müssen auf Last reagieren können, die müssen entsprechende Performance an den Tag legen etc. So, und dann wie gesagt, dann sprechen wir auch noch darüber, dass wir eine komplexe Systemintegration haben. Das heißt, wir haben ja nicht nur das Online-Banking, das Thema FOB ist auch am Schalter umzusetzen, ja, oder am Geldautomaten, bei dem man eine der Überweisung eingeben kann. Und das sind, wie gesagt, an jeder Schnittstelle muss das Thema umgesetzt werden. Und das sind wirklich Mammutaufgaben, was die Integrationsaktivitäten angeht.
Und du hast auch gemeint, es geht auch da wirklich um das ganz, ganz feine Einstellen. Aber auch hier kann man sagen, selbst bei uns, wenn man verschiedenste Kombinationen im Namen von Firmen auch beispielsweise verwendet, dann führt das auch dazu, dass eigentlich diese Kombinatorik schon dazu führt, dass du tausendfach eigentlich verschiedenste Kombinationen hast, die da im Hintergrund abgeprüft werden müssen, sodass man eigentlich versteht, so einfach, wie ich mir es vorgestellt habe, so einfach ist es halt nicht. Ja.
Beim besten Willen nicht. Vielleicht einfach ein Beispiel aus der Praxis bei einem Kunden, der den Allgemeinen Automobilclub von Deutschland als Kunden hat. Gab es, und das haben wir intern analysiert, gab es über 5000 unterschiedliche Schriftweisen, mit der, ich sag mal, der Kunde oder der ADAC adressiert worden ist auf den Überweisungsträgern im Mobile Banking oder was auch immer. Und das muss abgedeckt werden. Dafür müssen Handelsnamen angelegt werden, dafür müssen Aliase angelegt werden, damit auch so eine Prüfung immer noch zu einem Ergebnis führt, das nicht rot ist, weil im Prinzip adressiert der Kunde richtig, weil selbst der ADAC beispielsweise gibt die Überweisungsträger mit unterschiedlichen Namen aus. So, und das muss alles entsprechend in dem Service abgebildet sein, dass man dann auch bei dem Namensabgleich genau diese Schwierigkeiten noch mit berücksichtigt.
Mhm. Und jetzt, klar, die Banken sind natürlich maßgeblich hier in charge und auch involviert, die praktisch dieses ganze Thema ja auch umsetzen, von oben weg sozusagen. Aber wenn man das ein bisschen weiterdenkt, dann betrifft das ja wirklich ganz viele. Also du hast auch von den Sammelüberweisungen gesprochen. Also das ist ja nicht nur die Banken, die davon betroffen sind, sondern eben auch Unternehmen oder andere Stakeholder, die da mit verbunden sind. Vielleicht, was bedeutet das dann eigentlich jetzt? Klar, für die Bank einerseits, die müssen es umsetzen, aber schon in einer hohen Komplexität. Und auf der anderen Seite Unternehmen, die natürlich auf der anderen Seite, wenn es um Business-to-Business geht, auch das irgendwie mit integrieren müssen. Bis hin ja auch vielleicht zum Wissen beim Endkunden, der verstehen muss, was passiert denn da eigentlich im Hintergrund?
Ja, für Unternehmen ist eigentlich die Schwierigkeit, das sollte das ADAC-Beispiel jetzt auch so ein bisschen aufzeigen, dass die meisten Unternehmen gar nicht wissen, wie sie adressiert werden in den Überweisungen, die bei ihnen eingehen. Und dass solche falschen oder komplexeren Adressierungen schon dazu führen können, dass eine Zahlung mit einer Rotmeldung zurückkommt und der entsprechende Überweiser dann sagt, okay, nee, dahin überweise ich nicht. Ich muss mich dann nochmal schlau machen. Das heißt, er ruft entweder bei seiner Bank an oder beim Kunden. Das heißt, hier muss auf Seiten der Unternehmen klar umgedacht werden, weil auch die eigenen Daten sauber gemacht und sauber gehalten werden müssen. Das heißt, dieser Wildwuchs an allen möglichen Adressierungen muss irgendwo eingegrenzt werden. Man muss klar auf seinen Rechnungen schreiben, wie man in der Überweisung adressiert werden muss oder soll, damit genau das nicht passiert. Das heißt, die Stammdaten auch auf Kundenseite müssen sehr sauber geführt werden oder zumindest konsolidiert werden, dass man über die, wie gesagt, eben schon die Anlage von Aliasnamen oder Handels- oder Trade-Names da das Thema so ein bisschen eingrenzt und den Kunden nicht verunsichert. Mhm. Weil dann sind wir an der dritten Komponente, der Kunde selbst. Der ist genau derjenige, der dann verunsichert ist und sagt, okay, wenn ich eine Rotmeldung zurückbekomme und es heißt, die beiden Sachen passen nicht zusammen, jo, dann überlege ich mir zweimal, je nach Betrag, sage ich jetzt einfach mal, ich glaube, bei 3 Euro mache ich mir da keine Gedanken, aber ich sage mal, bei 3.000 tue ich das schon.
Ja.
So, und je höher die Beträge sind, desto klarer muss es definiert sein, wie adressiert wird und wie sichergestellt werden kann, dass es das Geld bei dem ankommt, den ich auch adressieren möchte.
Ja. Also man merkt schon, da ist eine ganz andere Komplexität drin als das, was ich vielleicht vermutet hatte und dass insbesondere auch die Banken natürlich da einen gewissen Support brauchen, was die Umsetzung dieser Themen angeht, auch sagen wir mal den strategischen Blick auf das Thema bis hin, also von dem strategischen Blick bis hin zur Schulung der eigenen Leute. Könnt ihr mal da so einen kleinen Blick auch in den Maschinenraum geben, weil ihr arbeitet da ja in dem Thema schon intensiv auch mit vielen Banken zusammen und begleitet die auf dem Weg hin zu diesem kompletten Prozess.
Ja, aktuell sind wir zum Beispiel dabei, wir haben ja auch ein eigenes Produkt, also ein eigenes Vorprodukt, was wir im Markt anbieten und haben im Moment 30 Kunden im Onboarding, sodass wir da wirklich aus der Realität auch berichten können. Hier ist es wirklich so, und das sind genau die Painpoints, die ich eben genannt hatte, die Datenqualität ist schlecht. Stammdaten sind auf viele Untersysteme teilweise verteilt. Man bekommt die Daten gar nicht so zusammen. Und wie gesagt, sie wissen teilweise nicht, wie sie selber adressiert werden, etc. Und die Kunden werden nicht ins Boot geholt. All das sind Aktivitäten, die die Bank jetzt gerade definitiv noch auf den Weg bringen muss. Also man muss diesen Dreiklang Kunde, Unternehmen, Bank, das muss eine durchgängige Kette sein, die miteinander abgestimmte Daten einfach vorhalten, damit genau dieser Prozess so seamless sein kann und sollte, wie es ja Schnelligkeit und Digitalisierung eigentlich auch verlangt.
Ja, und der Kunde es vor allem verlangt. Also der Bankkunde will ja genau das. Und wenn der das bei der Bank A nicht bekommt, dann geht er halt zur Bank B. Und deshalb ist es tatsächlich auch ein Differenzierungsfaktor.
Absolut.
Und vielleicht auch eine Möglichkeit, innovativ eben zu sein, auch in diesem Feld. Ein weiteres Thema, das wir heute ja auch mal besprechen wollten, das ist tatsächlich, geht nochmal eine Ebene höher. Das ist das Thema digitaler Euro. Jan, du hast es auch vorhin schon angerissen. Und ich weiß auch und ihr auch, das ist natürlich ein Thema, das wird durchaus auch kritisch und kontrovers diskutiert. Jetzt vielleicht lass uns mal einsteigen. Das ist natürlich ein Thema. Gerade die Zentralbanken, Notenbanken beschäftigen sich schon seit einigen Jahren auch mit den Themen. Auch die EZB hat einen ziemlich ausführlichen Plan schon vor einiger Zeit auf den Weg gebracht, aber die Details sind noch nicht alle fix sozusagen. Jetzt vielleicht fang doch mal an und erklär noch mal ganz kurz, warum ist denn aus deiner Sicht auch gerade der digitale Euro für Europa auch so ein wirklich maßgeblich wichtiges Projekt? Das wäre vielleicht mal so ein ganz guter Einstieg in das Thema.
Ja, klar, sehr gerne. Ich bekomme im Privaten, kriege ich sehr oft die Frage auch, was ist denn jetzt dieser digitale Euro? Weil es ist natürlich ein Thema, das beschäftigt jetzt nicht nur uns, die irgendwie beruflich damit zu tun haben, sondern es betrifft uns alle. Und daher ist es natürlich auch sehr präsent in den Medien. Und die meisten fragen dann immer, warum ich kann doch heute auch schon digital bezahlen? Deswegen ist es auch manchmal nicht ganz so klar zu verstehen, was da dahinter steckt. Also es geht auch nicht darum, Bargeld abzulösen. Es geht darum, dass die Welt einfach immer digitaler wird und wir wirklich komplett digitale Lösungen brauchen, die auch im Hintergrund komplett digital ablaufen. Der Unterschied zu unserem heutigen, ich sage jetzt mal Giralgeld, also wenn wir jetzt mit unserer Girokarte bezahlen, was ja einfach ein Geld ist, was wir von der Bank, von einem privaten Institut bekommen, ist, dass der digitale Euro ist eine Verbindlichkeit der EZB. Es ist sozusagen Zentralbankgeld und das einzige Zentralbankgeld, was wir heute verwenden, ist Bargeld, also wir Privatpersonen. Und somit hätten wir eine zweite digitale Art, die entsprechend auch klar, eindeutig Zentralbankgeld dann auch ist. Wichtig ist es tatsächlich für der digitale Euro eher aus geopolitischen Gründen. Es geht sehr stark darum, dass wir in Europa einfach sehr abhängig von Zahllösungen oder Zahlverfahren aus anderen Ländern sind. Wir sind sehr stark abhängig von der USA. Sprich, wir nutzen Visa, wir nutzen Mastercard, Amex, PayPal. Das sind alles US-amerikanische Firmen. Und wir lecken so ein bisschen an einem guten, außer dass wir ein SEPA-System haben, was gut funktioniert. Aber auch gerade im Kartenzahlen haben wir einfach keine gute Alternative. Da gibt es verschiedene Initiativen, die da aktuell auch parallel laufen. Wir haben auch Vero, wo ein neues Scheme entwickelt wird. Wir haben generell die EPI, ist eine Initiative einfach für das, oder die European Payment Initiative, um da einfach mehr Bewegung in den Markt zu kriegen. Für den digitalen Euro ist es auch genau was. Ursprünglich war die Diskussion, kam die natürlich durch die Entwicklung der Kryptowährungen. Ich denke, da sind wir relativ weit weg. Also ein digitaler Euro ist keine Kryptowährung. Es ist eigentlich Zentralbankgeld mit einem neuen, ich sage jetzt mal, Payment Scheme, um eben eine Alternative an heutige Kartenlösungen sozusagen aus Europa auf den Markt zu bringen. Und da ist der Hauptgrund eben die strategische Autonomität von Europa und auch die Souveränität im Zahlungsverkehr. Und Christine Lagarde hat auch nochmal klar verdeutlicht, dass der digitale Euro auch die Lösung ist gegen Stablecoins, weil zum Beispiel die USA geht in eine komplett andere Richtung. Trump geht sehr stark in die Stablecoin-Richtung und möchte Stablecoins groß machen. Hat der Hintergrund, dass fast alle Stablecoins, die aktuell auf dem Markt sind,
an den Dollar gebunden sind.
Genau, die sind am Dollar gebunden, die sind US-Dollar gebackt, stärkt natürlich den US-Dollar. Europa macht eben eine komplett andere Strategie, zumindest im öffentlichen Bereich. Es gibt auch viele andere Initiativen, die parallel auch laufen im Bereich Stablecoin oder Giralgeld-Token, die dann Blockchain-basiert sind. Aber der digitale Euro soll einfach erstmal eine stabile, sichere Lösung für Europa liefern, um den Zahlungsverkehr neue Innovationen reinzubringen, aber vor allem halt auch sicher so zu machen.
Ja, also du sagst gerade einen wichtigen Punkt, schon eine Frage, mit der man sich dann auch auseinandersetzen und beschäftigen muss, ist klar, die Vorteile sind verstanden, aber gehen damit natürlich auch neue Risiken einher. Vielleicht kannst du mal auf diese Risikoseite auch nochmal eingehen, weil das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, mit dem man sich im Vorfeld gut befassen sollte.
Auf jeden Fall. Die Risiken sind sehr facettenreich natürlich auch. Es gibt sehr viele Chancen, aber wirklich sehr viele Risiken. Ganz, ganz wichtig ist natürlich, es ist ein europäisches neues System, was wir hier aufbauen. Das heißt, die Sicherheit ist eines der Keypunkte. Es muss wirklich ein System sein, was skalierbar ist, was instantfähig ist. Also ich kann wirklich, es muss 24/7 laufen, es muss die höchste Sicherheitsstufen haben. Das ist schon mal eine der ersten Challenges. Das ist eines der größten IT-Projekte wahrscheinlich, die wir dann in Europa stemmen werden. Und das im Zahlungsverkehr, was sehr, sehr kritisch ist, was zumindest mal, sag ich mal, die Hauptschlagader dann bei uns in der Wirtschaft ist. Zusätzlich haben wir sehr viele, also gibt es natürlich Risiken in der Ausgestaltung, was dann auch die Privatsphäre angeht. Es gibt so ein bisschen der Konflikt zwischen, man möchte natürlich gleichzeitig es wie Bargeld designen, also es soll auch eine Offline-Zahlungsfunktion geben, dass ich auch ohne Internet bezahlen kann, die anonymer ist, also dass es ähnlich wie Bargeld ist. Gleichzeitig möchte ich natürlich aber auch Geldwäsche bekämpfen durch den digitalen Euro, weil wir einfach auch sehr viel Geldwäsche, vor allem auch beispielsweise in Deutschland haben, durch unsere ganzen Bargeldzahlungen. So, das bedeutet, das System muss zur einen Seite sehr privat und anonym laufen, zur anderen Seite muss es aber vor allem auch so gestaltet werden, dass wir Geldwäsche und Fraud bekämpfen können. Und zusätzlich ist es ein neues System, was so aufgebaut ist, dass die Banken weiterhin, die werden auch für die Verwaltung und sozusagen die Ausgabe dann vom digitalen Euro verantwortlich sein. Also wenn ich jetzt einen digitalen Euro will, gehe ich jetzt nicht zur EZB und sage, ich hätte gerne einen digitalen Euro, sondern ich muss weiterhin das über meine Hausbank machen. Bedeutet natürlich, dass die Banken neue Prozesse, neue Systeme implementieren müssen. Das bedeutet auch, dass sehr viele Kosten, sehr viel Aufwand, der da dahinter steckt. Und das muss man natürlich erstmal alles managen. Und man muss sich gleichzeitig dann auch entsprechend neue Chancen, neue Geschäftsmodelle überlegen, wie ich natürlich dann die Kosten gegebenenfalls dann auch decken kann, um Sunkkosten zu vermeiden oder wie ich halt den digitalen Euro in meine Zahlungsverkehrsstrategie einbinde. Also da gibt es sehr viel, vielleicht sind es nicht unbedingt Risiken, aber es sind sehr viele Themen, mit denen müssen sich Banken beschäftigen. Das gesamte Projekt hat einfach noch sehr viele offene Fragen, die beantwortet werden müssen, weil es sehr komplex ist. Und gleichzeitig geht es natürlich dann auch weiter, weil es betrifft dann auch den Endkunden und beispielsweise den Händler, der dann die Zahlungen akzeptiert. Muss ich bei mir in den Prozessen was anpassen? Welchen Vorteil habe ich, den digitalen Euro zu nutzen? Was dann auch eine der größten Herausforderungen sein wird. Der digitale Euro kann ja nur erfolgreich werden, wenn er genutzt wird. So, das heißt, es muss ein hohes Vertrauen in den digitalen Euro am Markt vorhanden sein. Und er muss auch eine sehr gute Convenience haben. Also es muss sehr einfach sein zu benutzen. Es muss sehr, ich sage jetzt mal, eine sexy App sein, die ich überall in jeder Situation problemlos verwenden kann, ohne dass ich irgendwelche Hürden habe oder ich, weiß nicht, 3-4 Schritte machen muss. Sondern es muss irgendwie in den Alltag integriert werden. Und das ist so aktuell aus meiner Sicht eine der größten Challenges, die erstmal bekämpft oder überwunden werden muss, damit einfach die Akzeptanz am Markt dann groß ist, weil sonst haben wir nachher viel Geld ausgegeben und niemand nutzt.
Ja, ich meine, der letzte Punkt, um den nochmal aufzugreifen, bevor wir nochmal so ein bisschen besprechen, inwiefern auch ihr wie MSG hier an dem Projekt, an dem großen Projekt mitarbeitet und mitwirkt, ist tatsächlich ja die Frage Banken. Ja, also die Banken stellen sich jetzt auch im Moment die Frage, wann kommt es denn jetzt genau? Zu 100% kann man es ja noch nicht genau sagen. Und was bedeutet es dann auch für uns? Aber du hast jetzt an einem schönen Beispiel, glaube ich, auch dargestellt, dass es durchaus relevant und wichtig ist, dass Banken sich jetzt damit beschäftigen, weil genau die Fragen, die sollte man jetzt ganz gut ja auch durchdenken. Und man hat auch da, so wie das bei FOB auch der Fall ist, echt eine Möglichkeit, wenn man das clever und gut und strategisch angeht, dass man sich da auch gewisse Merkmale schafft, wo man sich differenzieren kann von anderen Banken. Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, auf den Aspekt, ja.
Ja, klar, sehr gerne. Generell ist es aktuell noch so, wir sind in der Vorbereitungsphase. Das so heißt die offizielle Phase, in der die EZB aktuell sich im Projekt befindet. Die geht noch offiziell aktuell bis Ende des Jahres. Banken sind mit involviert auch in diesem im gesamten Projekt über verschiedene Arbeitsgruppen und Banken haben jetzt natürlich auch noch die Möglichkeit, dieses System mitzugestalten. Das heißt, Banken sollten vor allem über ihre Verbände und auch generell in dem Projekt mitwirken, damit sie auch entsprechend ihre Bedenken, ihre Ideen mit einbringen können und halt nicht nachher überrascht werden, was dann entsprechend entwickelt wurde. Und da ist es für die Banken der erste Schritt, der jetzt aktuell gemacht werden muss, weil wenn dann der digitale Euro kommt in der Umsetzung, wird es wirklich ein Riesenprojekt werden für alle. Und in dem Fall sollten Banken sich zum einen eben, wie gerade gesagt, in die Gremienarbeit involvieren. Sie sollten mit dem Verband sprechen, mit der EZB sprechen. Zum anderen ist es aktuell auch, vor allem das machen viele der größeren Banken auch schon, sich wirklich bewusst machen, was bedeutet der digitale Euro auch für mich in meiner Strategie? Muss ich meine Payment-Strategie anpassen? Ich hab Verträge mit verschiedenen Kartenanbietern. Überdenke ich da gewisse Dinge? Kann ich vielleicht den digitalen Euro nutzen, um bei mir die Systeme, wenn ich jetzt eh schon investieren muss, generell einfach zu modernisieren, dass ich einfach Synergien rausbringe und generell ältere Systeme vielleicht upgrade, outsource oder neue Lösungen einkaufe. Zusätzlich auch muss ich meine Prozesse nachher anpassen, kann ich den digitalen Euro nutzen, um noch näher an den Kunden ranzukommen, was ja aktuell immer wichtiger wird. Der Kunde steht einfach mittlerweile viel, viel mehr im Vordergrund, wie auch im Zahlungsverkehr vor allem, auch wie noch in der Vergangenheit, wodurch jetzt natürlich auch ein digitaler Euro, der sehr app-basiert ist, wo das sehr mit dem Frontend auch arbeitet, kann ich als Bank dahingehend mir auch überlegen, bessere Services anzubieten, eine bessere App, um vielleicht noch ein paar neue Kunden zu gewinnen, weil meine App vielleicht einfach besser ist wie die in der Konkurrenz. Und das ist dann aber eher auch ein Thema, das dann meiner Meinung nach erst im zweiten Schritt passiert ist, kann ich noch neue Services anbieten. Im ersten Schritt geht es meiner Meinung nach auch erstmal darum, der digitale Euro muss so designt werden, dass er funktioniert. Ich muss eine gute App haben, ich muss Vertrauen haben und ich brauche eine hohe Convenience. Und im zweiten Schritt ist es wichtig, dann eben mich durch zusätzliche Services noch mehr abzuheben, dass ich vielleicht noch um den digitalen Euro weitere Zahlungslösungen oder nicht Zahlungslösungen, sondern eher Funktionalitäten auf den digitalen Euro aufsetze, die es heute vielleicht noch nicht gibt. Also beispielsweise wir Hendrik und ich und du, wir sind jetzt irgendwo essen und ich bezahle die Rechnung und anstatt, dass ich das Geld nachher von euch einsammle, kannst du vielleicht die Rechnung direkt per digital Euro splitten und wir haben dir die Rechnung bezahlt und jeder hat seinen Anteil direkt auch übernommen, beispielsweise solche Geschichten.
Und lass uns nochmal einen Schritt höher nochmal gehen, weil das fände ich nochmal zumindest als Aspekt so Richtung Ende auch ganz interessant, nochmal die Rolle, die auch ihr jetzt, die MSG, auch in dem ganzen großen Prozess spielt. Also da seid ihr ja auch mit involviert.
Genau, also wir beschäftigen uns schon seit Jahren mit der gesamten Entwicklung. Wir sind sehr, sehr viel im Austausch einfach generell mit dem Markt, also mit allen Marktteilnehmern, sei es mit Zentralbanken, sei es mit Geschäftsbanken, mit den Endkunden, mit Händlern und Corporate-Unternehmen. Und wir sind auch Teil einer der Innovation Partnerships, die die EZB letztes Jahr veröffentlicht hat. Die lief jetzt bis vor ein paar Tagen, also bis Anfang Juli. Da hat die EZB entsprechend zwei Arten an Innovation Partnerships, hat sie es genannt, veröffentlicht. Einmal die Pioneer und einmal die Visionary. Wir sind Pioneer Partner. Das bedeutet, wir haben Zugang zu einer Sandbox der digitalen Euro-Plattform bekommen, die sie extra für diesen Fall entwickelt haben, wo wir dann entsprechend mit einem Entwicklerteam, mit Architekten und Business-Analysten Use Cases testen konnten, immer mit dem Fokus auf Conditional Payments, weil es eines der Vorteile ist, die der digitale Euro mit sich bringen kann, dass wir bedingte Zahlungen machen können, damit wir einfach eine Zahlung automatisieren können und an verschiedene Bedingungen verknüpfen können. Also beispielsweise haben wir auch einen Use Case mit umgesetzt. Ich bestelle online etwas, die Zahlung wird erstmal reserviert, somit hat der Händler entsprechend, also der Empfänger, die Bestätigung, er bekommt das Geld. Aber erst wenn ich sozusagen vom Spediteur das Paket entgegennehme und ich das unterschreibe, wird die Zahlung beispielsweise ausgelöst, weil ich dann sage, okay, ich habe das Paket erhalten, also kriegst du jetzt dein Geld. Und solche Dinge kann man dann natürlich über diese bedingte Zahlungen, über diese Conditional Payments umsetzen. Da haben wir jetzt auch mit einem kleinen Team eben entsprechende Use Cases entwickelt und sprechen da auch mit verschiedenen Kunden genau zu diesen Themen. Wie müsste sich eine Bank aufstellen? Was für strategische Überlegungen habe ich? Was bedeutet der digitale Euro für meine Prozesse, für meine Architektur, für meine Systemlandschaft? Auch Education bei den Mitarbeitern, dass jeder einfach so das Gefühl hat, was kommt auf uns zu, weil es halt nicht nur den Zahlungsverkehr betrifft, sondern in unserer Analyse, wo wir mal eine Referenzbank genommen haben, um mal zu analysieren, wo sie einen Impact vom digitalen Euro haben, ist das halt quer durch die ganze Bank. Also du hast eigentlich überall irgendwo einen kleinen Impact, wo du mit, das geht von Marketing bis über die Produkte.
Ja, also ich glaube, man hat gemerkt, also manchmal hat man das Gefühl, oh, wir hängen immer noch so stark an unserem Bargeld, aber bei dem, was ihr jetzt beschrieben habt, auch hierzulande und auch die Trends, die man jetzt sieht unter der Motorhaube, passiert einfach unheimlich viel. Wenn man noch mal ein bisschen weiter vorausschaut, Henrik, vielleicht auch so Richtung Ende des Podcasts, wenn du jetzt, du bist schon wirklich sehr lange in dem Bereich tätig, schau doch mal vielleicht so 5 Jahre voraus oder vielleicht sogar ein bisschen länger. Was denkst du, wo geht die Reise hin? Wie sieht das auch dann wirklich aus und was beobachten wir dann da?
Ja, sehr gerne. Das Thema Digitalisierung wird uns weiter begleiten. Die Prozesse werden immer seamlessler. Ja, also man hat gar keine Widerstände mehr. Es wird sofort ausgeführt. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass Themen wie Kartenzahlung etc. auch in 5 Jahren Geschichte sein werden, weil man die dann nicht mehr braucht. Das Device, weiß ich auch nicht, ob das in Zukunft oder in 10 Jahren noch unser Handy sein wird. Ich glaube nicht. Ich glaube, es werden ganz neue Technologien kommen, die wir uns heute aktuell noch nicht vorstellen können. Wenn ich sehe, wie schnell das Thema KI vorangegangen ist in den letzten 2-3 Jahren und wie viele Prozesse da schon entsprechend übernommen oder verbessert worden sind. Wie gesagt, da fällt mir der Ausblick, was in 10 Jahren sein wird, relativ schwer, wenn ich jetzt mal 10, 15 Jahre zurückgehe. Und wir einfach mal, ich sag mal, den Urlaub mit den Eltern uns nochmal in den Kopf rufen. Da ist man nach Österreich oder Spanien in den Urlaub gefahren, hat eine Auslandsüberweisung gemacht. Die hat 4 bis 7 bis 10 Tage gedauert. Ja, und heute geht das alles mit dem ersten Klick innerhalb von 10 Sekunden ist die Bestätigung da. Diese ganzen Prozesse werden immer schneller und immer weniger, dass man selber etwas tun muss. Es ist, wie gesagt, diese Invisible-Zahlung, dass Aktivitäten abgerechnet werden, die man ausführt, ohne dass man selber irgendeine Karte irgendwo dranhalten muss. Und Themen wie Sicherheit, wie Pins und Tanz, auch schon lange Geschichte. Ich glaube, das alles sind Sachen, die werden sich nicht wiederholen, sondern die werden einfach noch einfacher. Der Zahlprozess rückt immer mehr in den Hintergrund. Es ist gar nicht mehr der Zahlprozess selber, sondern die Aktivität, die im Vordergrund steht. Und die Bank hat dann natürlich das Problem, dass sie auch nicht mehr im Vordergrund steht, sondern einfach nur noch Lieferant ist in diesem Kontext. So, und da muss sich die Bank auch entsprechend darauf einstellen, dass sie genau diese Services auch den Kunden so bietet, dass der dieses Erlebnis der reibungslosen Abläufe und schnellen Zahlungen einfach genießen kann und die Bank als eine gute Bank empfindet.
Jan, wenn du vorausschaust, wie würdest du es einschätzen?
Ich würde das, was der Henrik gesagt hat, sehr unterschreiben. Also ich glaube, vor allem der Zahlungsverkehr wird tatsächlich dadurch, dass er immer intelligenter wird, auch einfach sehr stark in den Hintergrund verschwinden. Was ja niemand von uns möchte sich damit beschäftigen, dass ich jetzt bezahlt habe. Ich möchte einfach nur meinen Service haben. Diese Zahlung ist einfach nur noch das Lästige, was ich noch machen muss, damit ich überhaupt meinen Service bekomme oder mein Produkt. Und das, glaube ich, wird einfach immer mehr integriert. Und im Idealfall kriegen wir einfach davon gar nichts mehr mit. Es ist alles im Hintergrund. Und auch, wo ja auch viele auch Gesetzesänderungen dran oder Regulierungen dran arbeiten und Initiativen, dass auch nicht mehr nur noch ein Mensch eine Zahlung auslösen kann, sondern wirklich unsere Geräte einfach selbst Zahlung in einem gewissen Rahmen auslösen können. Wenn ich mit meinem Elektroauto irgendwo an der Zapfsäule stehe, dass einfach die Zahlung automatisch ausgelöst wird, ich das nicht mehr bestätigen muss. Und glaube dann auch, dass es einfach, wir uns zukünftig gar nicht mehr groß über den Zahlungsverkehr Gedanken machen, wann ich bezahle, sondern einfach eher den Service nutze und im Hintergrund passiert das Ganze.
Aber über was man sich dann definitiv Gedanken machen muss, ist eben genau das Thema Trust und Sicherheit. auf der technischen Ebene insbesondere, weil wenn man das so erleben wird, wie ihr es beschreibt, und ich glaube, das ist ziemlich plausibel, dann braucht man hinten dran die sicheren Lösungen. Und ich denke, dann sind Unternehmen gerade, die da mit unterstützen können, gerade auch wichtige Partner für Banken und für alle anderen Institutionen.
Auf jeden Fall. Also da sind auch parallele Initiativen, die aktuell ja auch laufen, wie digitale Identitäten, dass das alles mit integriert wird, dass ich generell Identitäten auch an Devices habe. Das sind alles dann parallele Initiativen, die auch laufen, um genau da auch mehr Sicherheit reinzubringen. Ja.
Da darf man aber auch den Kunden nicht vergessen in dem Thema. Ne? Der Kunde muss auch wissen, dass es so etwas gibt. Der muss damit umzugehen wissen. Ja, weil die Sicherheit, wir haben jetzt nur die Seite von den Banken betrachtet, aber auch der Kunde muss das wissen, dass man so damit umgehen kann. Wenn ich jetzt eine ältere Generation mir vorstelle, dann werden die es in 5 Jahren noch schwerer haben, als es jetzt schon haben, diese Systematik überhaupt zu verstehen und damit umzugehen. Und auch das ist meiner Meinung nach eine Aufgabe, die man sich zu eigen machen sollte, diese Leute auch abzuholen, auszubilden und ja auf die Gefahren hinzuweisen. Warum funktioniert der Enkeltrick immer noch? Ja. Weil die Leute nicht genug aufgeklärt sind.
Ja,
und das ist meiner Meinung nach auch noch eine Nebenaufgabe, dass wir genau auch an der Stelle für Klarheit sorgen.
Ja, spannende Zeiten, die da vor uns stehen. Viel Arbeit, also keine Langeweile, und mir hat es echt wieder viel Spaß gemacht. Ich habe selbst auch viel gelernt. Danke dir, Hendrik und Jan.
Danke dir.
Für eure Einblicke.
Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Infos zu den Inhalten aus der aktuellen Folge findet ihr in den Shownotes. Da findet ihr auch alle Links und alle weiteren Informationen. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns ein Rating auf iTunes, Spotify und abonniert auf jeden Fall den Podcast. Bis bald.